Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von teltarif.de. Die erste Ausgabe in diesem Jahrzehnt sozusagen. Frohes neues Jahr kann man noch sagen. Tja, und das Ganze dieses Mal live aus Las Vegas, aus den Vereinigten Staaten von Amerika, wo in den vergangenen Tagen die CES, die Consumer Electronics Show, stattfand. Das ist ja traditionsgemäß das erste Branchenevent im neuen Jahr. Hier trifft sich immer Anfang Januar die Telekommunikationsbranche, die Medienbranche, die Consumer Electronics Branche und Smart Home und vor allen Dingen auch Automotive spielt auch eine immer größere Rolle auf der CES. Die Messe ist ein bisschen anders aufgebaut als viele andere vergleichbare Veranstaltungen. Man kennt die IFA in Berlin. Wo finden dort die meisten Veranstaltungen statt und wo sind die meisten Messestände? Man ahnt es schon, auf dem Messegelände unter dem Westberliner Funkturm. In Las Vegas bei der CES ist das ein bisschen anders. Die Messe findet natürlich auch auf dem Messegelände, auf dem LVCC statt. Allerdings sind viele Veranstaltungen und sogar viele Messestände ausgelagert auf diverse Hotels in der ganzen Stadt. Der große Pressetag, die ganzen Pressekonferenzen finden auch überwiegend nicht auf dem Messegelände statt, sondern in einem Hotel, das fast am anderen Ende der Stadt liegt. Das ist natürlich logistisch gar nicht so einfach, sowohl für die Aussteller als auch für die Messebesucher. Wenn man ganz schnell von Ort A nach Ort B kommen muss, um auf praktisch von Veranstaltung A zu Veranstaltung B oder von Messestand C zu Messestand D zu kommen. Es gibt Shuttlebusse, die bringen natürlich auch nicht immer was, nämlich dann, wenn der Verkehr ziemlich dicht ist, dann wird es natürlich problematisch. Aber gut, meistens kriegt man es irgendwie hin. Also ich persönlich musste zum Beispiel in diesem Jahr auf die Sony-Pressekonferenz verzichten, weil im Prinzip kurz vorher die Intel-Pressekonferenz stattfand, aber eben an einem anderen Ort. Und anschließend die Samsung-Keynote, wiederum an einem anderen Ort. Also wir hatten es hier dann innerhalb von 3 Stunden mit 3 verschiedenen Orten quer über Las Vegas verstreut zu tun. Wie gesagt, das kennt man. Man muss dann gegebenenfalls immer gucken, welches Event, welche Veranstaltung könnte die jeweils wichtigere sein. Und wo geht man dann jeweils hin? Und wenn man Termine vereinbart, um natürlich mit den diversen Vertretern der Gerätehersteller auch zu sprechen, muss man auch immer ein bisschen gucken, dass man vielleicht nicht gerade von 16 Uhr bis 16.30 Uhr einen Termin in einer der Messehallen macht und direkt den nächsten Termin um 16.30 Uhr, den macht man dann, sagen wir mal, in einem der Hotels, das 2 Kilometer entfernt ist. Ja, aber wie gesagt, die Routine macht's. Man muss es erstmal so ein bisschen drin haben und dann kommt man eigentlich ganz gut klar. Was gab's an Highlights auf der CES? Ich finde eine ganze Menge. Da ist zum Beispiel von TCL das erste 5G-Smartphone angekündigt worden, das weniger als 500 Euro kosten soll. Und zwar direkt zum Marktstart. Gut, die haben jetzt offiziell mal $500 gesagt, aber der Wechselkurs Dollar zu Euro, der ist ja ungefähr 1:1, das heißt, man kann davon ausgehen, dass in Euro dann ein ähnlicher Preispunkt aufgerufen wird. Viele Details zu diesem Smartphone, das ist das TCL 10 5G, sind allerdings noch gar nicht bekannt. Warum? TCL hat seine neue Smartphone-Serie TCL 10, die aus insgesamt 3 Geräten besteht. Eines davon ist eben das 5G-Modell, auf das CES nur vorangekündigt. Das heißt, man hat schon mal gesagt, da kommt was, das wird das ungefähr können. Aber die genauen Spezifikationen und auch Informationen zur Markteinführung etc., die sollen dann erst auf dem Mobile World Congress Ende Februar angekündigt werden oder vorgestellt werden. Das heißt, man hat jetzt auf der CES erstmal eine Ankündigung für die Ankündigung sozusagen gemacht. Und auf der Messe in Barcelona erfahren wir dann Ende Februar entsprechend mehr. Ich bin gespannt vor allen Dingen auch, ob das 5G-Gerät, das günstige 5G-Gerät dann auch auf den deutschen Markt kommt. Denn TCL ist mit dem eigenen Brand, den es auch gar nicht so lange gibt, noch gar nicht so lange bisher in Deutschland in Erscheinung getreten, muss ich sagen. TCL kennt man in Deutschland über Marken wie Alcatel. Ja, Alcatel, früherer französischer Hersteller, ist ja schon seit vielen Jahren nicht mehr eigenständig, ist eine Marke von TCL. Genauso wie BlackBerry Mobile oder auch Palm. Wir haben ja von Palm vergangenes Jahr ein neues Smartphone gesehen. Allerdings gibt es den Hersteller Palm ja gar nicht mehr. Nein, TCL hat sich, ich glaube, das ist noch ein Jahr vorher gewesen, die Markenrechte an Palm gesichert und hat eben ein kleines, schnuckeliges Smartphone, das in Deutschland von Vodafone vertrieben wurde, auf den Markt gebracht. Allerdings, ich muss auch eines sagen, von Palm hat auf der diesjährigen CES kein Mensch mehr gesprochen. Das scheint eine einmalige Sache gewesen zu sein. Man hat sich die Marke erstmal gesichert und auch mal pro forma ein Gerät auf den Markt gebracht, das möglicherweise vielleicht auch gar nicht so gut angekommen ist. Und ja, das scheint es dann erstmal gewesen zu sein. Einen ähnlichen Weg scheint mir ehrlich gesagt auch BlackBerry Mobile zu gehen. BlackBerry Mobile ist ja im Prinzip die Marke von TCL, die unter anderem für den europäischen Markt die Tradition der BlackBerry-Smartphones fortführt. BlackBerry aus Kanada, der alteingesessene traditionelle Hersteller, der hat ja im Endeffekt die eigene Smartphone-Produktion eingestellt, hat das an Fremdanbieter wie zum Beispiel TCL ausgelagert, im Endeffekt Lizenzen vergeben für die Namensrechte, liefert weiterhin die Software. Aber TCL hat halt in den wenigen Jahren, in denen man BlackBerry-Smartphones auf den Markt gebracht hat, eigentlich ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Die Vermarktung war vielleicht nicht ganz so optimal, um es auch relativ positiv auszudrücken. Software-Updates kamen oft nicht oder mit mehrmonatiger Verspätung. Updates auf neue Android-Versionen, ja, was ist das? Dauert ewig oder kommt gar nicht. Und pünktlich nach 2 Jahren sind die Geräte EOL, End of Life, werden nicht weiter mit Updates versorgt. Jetzt stelle man sich den traditionellen BlackBerry-User vor, Geschäftsmann, nutzt sein Handy eigentlich, bis es auseinanderfällt, gerne auch mal in früheren Zeiten, nicht 2, sondern vielleicht auch 4, 5 oder 6 Jahre, bis es eben wirklich hardwaremäßig nicht mehr funktioniert. Was natürlich mit den aktuellen Geräten von TCL alias BlackBerry Mobile gar nicht möglich ist, weil auch keine Sicherheitsupdates mehr kommen. Ergo hat TCL, BlackBerry Mobile, auch extrem wenig Geräte verkauft. Es gibt keine genauen Zahlen. Man hat vom vorvergangenen Jahr über 850.000 Geräte verkauft. Das verkauft Apple oder Samsung nach einem Marktstart von 9 Spitzenmodellen, glaube ich, in einer halben Stunde oder so. Ja, und man sieht im Endeffekt den Niedergang dieser Marke. Im vergangenen Jahr auf dem Mobile World Congress wurde noch die Red Edition des BlackBerry Key 2 angekündigt oder vorgestellt, kam dann ja auch auf den Markt. Eigentlich eine absolute Frechheit, ein damals schon ein Jahr altes Gerät zum Spitzenpreis zu verkaufen von, ich glaube, es waren sogar weit über 600 Euro. Ja, das ist das nächste Problem. Man hatte eigentlich Preise verlangt, die nie realistisch waren, weil die aktuellen BlackBerry-Geräte Mittelklasse Hardware verbaut haben, die man bei anderen Smartphones für deutlich unter 500 Euro bekommt. Ja, und während BlackBerry Mobile im vergangenen Jahr am TCL-Messestand auf der CES noch relativ groß vertreten war, hat man dieses Jahr an einem Tisch, der eigentlich Alcatel-Geräte gezeigt hat, so eine kleine Ecke reserviert, wo man 2 BlackBerry Key 2 und 2 BlackBerry Key 2 LE ausgestellt hat. Schlimmer geht's nicht mehr. Kann man nie anders sagen. Geräte, die auch in den nächsten Monaten End of Life sein werden, keine Informationen zu Updates, keine Informationen zu neuen Geräten. Also es wird wohl darauf hinauslaufen, dass das eingeht. Hab ohnehin so ein bisschen den Eindruck, dass TCL künftig Smartphones eher auch unter dem eigenen Brand vermarkten will. Siehe eben diese neue TCL 10 Serie mit dem 5G-Modell und auch Alcatel vielleicht so im Einsteigerbereich noch positioniert, aber eben in erster Linie dann doch tatsächlich die TCL eigene Marke forciert. Eine spannende Sache war auch die Qualcomm-Pressekonferenz, wo man so ein bisschen Stand der Dinge auch in Sachen 5G erfahren hat. Unter anderem rechnet Qualcomm damit, dass in diesem Jahr 200 Millionen 5G-Smartphones verkauft werden. Das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass die Netze in den meisten Ländern entweder noch gar nicht gestartet sind oder noch in einem frühen Aufbaustadium sich befinden, so wie in Deutschland ja auch. Und wirklich nur sehr, sehr regional oder lokal überhaupt verfügbar sind. Qualcomm rechnet damit, dass die 5G-Endgeräte sich schneller durchsetzen werden als seinerzeit nach der Einführung von LTE die 4G-Smartphones. Ich bin gespannt, aber es scheint tatsächlich so zu sein. Wobei auf der Qualcomm-Pressekonferenz fiel auch ein Satz, der ist nicht ganz falsch. Das beste 4G-Smartphone, das man heute kaufen kann, ist ein 5G-Smartphone. Ja, ist klar, man hat dann eben tatsächlich LTE und 5G noch zusätzlich als Mehrwert. Und das ist schon ein Argument, muss man sagen. Es schadet ja nicht, wenn 5G zusätzlich drin ist, außer man möchte ein Dual-SIM-Gerät. Und momentan sind 5G-Dual-SIM-Geräte noch relativ rar. Was auf dieser Qualcomm-Pressekonferenz auch zu sehen war, war das Lenovo Yoga 5G. Und das ist nichts Geringeres als das erste Notebook mit Windows 10, das 5G an Bord hat. Sprich, dieses Notebook hat das, was ich mir eigentlich von einem Notebook generell versprechen würde, wenn ich es auch mobil betreiben möchte. Es hat eben nicht nur WLAN, sondern auch eine Mobilfunkschnittstelle. Und das ist natürlich eine feine Sache. Wenn ich unterwegs bin, schiebe ich meine SIM-Karte rein oder ich habe ein eSIM-Profil, wenn das Gerät vielleicht sogar über eine eSIM verfügt, und kann dann im Prinzip ganz einfach online gehen, muss mich gar nicht darum kümmern, dass ich jetzt vom Handy aus einen Hotspot aufmache, dass ich ein MiFi mitnehme, wie auch immer. Ja, und wie gesagt, dieses Lenovo-Gerät, das auf der Qualcomm-Pressekonferenz mit vorgestellt wurde, das ist das erste Notebook, das auch nicht nur LTE, sondern 5G integriert hat. Feine Sache, muss ich sagen. Wobei natürlich, wenn ich mir bisher meine Erfahrungen auch mit den 5G-Netzen in Deutschland anschaue, da muss ich sagen, das ist dann doch eher was für im Sommer zum draußen sitzen, weil mit Indoor-Empfang und 5G, das ist wirklich auf den hohen Frequenzen sehr, sehr schwierig. Ja, eine weitere spannende Sache, wie ich finde, war aber auch das Asus ExpertBook 89. Ja, das könnte man sagen, ist halt ein Windows 10 Notebook, aber das ist ein ganz spezielles, nämlich das ist auf absolute Portabilität getrimmt. Dieses Notebook wiegt nämlich lediglich 870 Gramm. Das sind also gerade mal 200 Gramm mehr, als das erste iPad damals gewogen hat. Das ist natürlich eine Hausnummer, muss man ganz klar sagen. Also das Gerät ist federleicht, also das ist fürs Reisegepäck wirklich wie geschaffen. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Also auf jeden Fall, man sagt ja sonst schon, wenn um ein Kilogramm das Gewicht, das ist schon nicht schlecht. Aber in dem Fall 870 Gramm ist natürlich top. Man muss eines sagen, es gibt für dieses Notebook einen stärkeren Akku. Wenn man den einsetzt, ich glaube 66 Watt statt 33 Watt, wenn man den einsetzt, sind wir auch bei knapp einem Kilo, 990 Gramm. Ansonsten muss man eben mit etwas kürzerer Akkulaufzeit leben. Eine weitere spannende Sache aus dem Smartphone-Bereich ist ein Smartphone, das vorgestellt wurde, das aber gar nicht auf den Markt kommt. Zumindest vorerst nicht. OnePlus hat es bereits im Vorfeld der CES angekündigt, es wird ein OnePlus Concept One geben. Und dieses Gerät habe ich mir auch angesehen, auch nicht auf dem Messegelände übrigens. OnePlus hat seinen Showroom im Wynn Hotel zum Beispiel. Tja, das OnePlus Concept One, was ist das überhaupt? Das ist ein ganz normales Android-Smartphone, sieht wirklich edel aus, super verarbeitet, hat einen schicken Metallrahmen, hat ein schönes AMOLED-Display mit kräftigen und trotzdem naturgetreuen Farben, hat mir super gefallen, das Gerät. Und auf den ersten Blick hat es keine Kamera. Die hat es aber doch. Denn das Konzept oder das Besondere an diesem Smartphone ist eben die auf den ersten Blick nicht sichtbare Kamera. Die haben die Rückseite so gestaltet, mit speziellem Glas, dass die Kameralinsen wirklich nur sichtbar sind, wenn man sie auch braucht. Das heißt, ich starte die Kamera ab, auf dem Smartphone. Die Kameralinsen sind sichtbar, sind nutzbar. Ich schließe die Kamera ab und ich habe einfach eine schwarze Fläche an der Stelle. Hat mich beeindruckt. Also muss ich sagen, sehr, sehr fein. Bei der Frontkamera funktioniert es auch. Auch die ist nicht sichtbar im Normalzustand. Allerdings fährt sie dann oben aus dem Gehäuse heraus. Da wiederum ist natürlich die Frage für die geneigten Viel-Selfie-Anfertiger, wie lange hält dieser Mechanismus? Ja. Ich meine, wenn man jetzt mal alle 5 Jahre mal ein Selfie macht, so ungefähr, dann wird das kein Problem sein. Aber wenn man jetzt wirklich mehrfach am Tag diesen Mechanismus beansprucht, weiß ich nicht, ob das wirklich über Jahre so gut hält. Ist ein tolles Konzept, muss ich sagen. Also rein designtechnisch eine feine Sache. Eigentlich schade, dass das Gerät vorerst nicht auf den Markt kommen soll. Ja, eine weitere, wie ich finde, spannende Sache auf der Messe ist, es gibt jetzt endlich einen mobilen Hotspot mit 5G. Netgear Nighthawk M5 nennt sich das Gerät. Wer sich für mobile Hotspots interessiert und da auch auf höherwertige Ware Wert legt, der kennt wahrscheinlich Netgear Nighthawk M1 und M2. Der M1 war damals der erste etwas professionellere. Der konnte schon LTE mit bis zu 1 Gigabit. Der M2 kann bis zu 2 Gigabit. Von beiden Geräten haben wir auf teltarif.de übrigens auch Testberichte. Und jetzt gibt's eben den M5. Im vergangenen Jahr auf der CES hat Netgear schon sowas Ähnliches gezeigt. Größe, Formfaktor, fast identisch. Das war aber ein 5G-Hotspot, der speziell für den Netzbetreiber AT&T hier in den Vereinigten Staaten von Amerika angefertigt wurde. Und im Prinzip speziell auf das AT&T-Netz abgestimmt war. Jetzt, das neue Modell, wird weltweit auf den Markt kommen, auf jeden Fall auch in Europa. Und wo ich ein bisschen enttäuscht bin, erst in der zweiten Jahreshälfte. Da werde ich schon wieder hellhörig, weil ich kann mich erinnern, als das Nighthawk M1 angekündigt wurde, wurde es angekündigt, kam in Australien auf den Markt. Ein Jahr später wurde es nochmal angekündigt und dann kam es tatsächlich. Also wenn wir jetzt von zweiter Jahreshälfte sprechen, bin ich gespannt, ob wir das wirklich, ich sag mal, zur IFA sehen werden. Das wäre der erste wirklich handliche MiFi, mobile Hotspot für 5G. Wir haben in Deutschland ja das HTC-Gerät von der Telekom, HTC 5G Hub. Wobei ich sagen muss, der erfüllt natürlich den gleichen Zweck. Wäre mir jetzt für die Arbeit, um auf der Messe rumzutragen und so weiter, wäre mir das Ding zu groß. Das ist nicht schlecht für Ferienhaus, Wochenendhaus, Zweitwohnung oder ich arbeite unter der Woche irgendwo nicht zu Hause und habe dann im Hotelzimmer oder so. Dafür feine Sache, überhaupt keine Frage. Aber um jetzt, sagen wir mal, im Laptop-Gepäck noch Platz zu finden, ist dieses HTC-Gerät einfach zu groß. Deswegen, sage ich ganz offen, warte ich auch privat auf eine Alternative. Und da ich mit Netgear auch in den Tests bisher recht gute Erfahrungen gemacht habe, käme das durchaus in die engere Wahl. Sowieso, weil bisher von keinem anderen Hersteller was Vergleichbares, gerade auch für den europäischen Markt, angekündigt wurde. Kann sich natürlich schon in wenigen Wochen auf dem Mobile World Congress ändern. Bisher war zum Beispiel Huawei ein Hersteller, der sich ja immer sehr, sehr intensiv mit dem Thema mobile Hotspots befasst hat. Kann durchaus sein, dass da auch was kommt. In dem Fall wäre das ja auch unabhängig vom US-Embargo, weil ja, dafür braucht man keine Google-Lizenz. Insofern wäre durchaus möglich, dass Huawei vielleicht sogar für einen günstigeren Preispunkt dann auch entsprechende Hardware anbietet. ZTE war in der Vergangenheit ein Hersteller, der mobile Hotspots angeboten hat, viele andere. Also insofern, das ist auch eine spannende Sache. Ja, dann fand ich ganz spannend noch auf der CES eine neue Uhr mit Wear OS. Wear OS, das ist das mobile Betriebssystem von Google, also praktisch das Pendant von Watch OS von Apple. Der Hersteller heißt Suunto, kommt aus Finnland und die neue Uhr nennt sich Suunto 7. Man muss dazu sagen, die kommt bereits Ende des Monats auf den Markt, ist mit 479 Euro kein Schnäppchen. Allerdings ist das auch eine der wenigen Uhren mit Wear OS, die wirklich sehr wertig verarbeitet sind. Also ich muss sagen, das ist wirklich mal eine Google-Uhr mit Apple-Qualität. Ja, und ich meine, man muss das ehrlich sagen, wenn es um Smartwatches geht, gibt's im Prinzip bisher Apple, dann kommt nochmal Apple und dann kommt nichts. Das muss man leider sagen. Samsung noch ein bisschen, wobei Samsung halt eben den Fehler macht, meiner Ansicht nach Fehler, auf dieses eigene Tizen-Betriebssystem zu setzen anstelle von Wear OS. Und das hat eben den Nachteil, dass die Smartwatches von Samsung mit Google Pay nicht kompatibel sind. Samsung Pay haben wir in Deutschland nicht. Das heißt, die Smartwatch ist für mobile Bezahldienste, zumindest für deutsche Kunden, außen vor. Und da ist natürlich so eine Wear OS-Uhr deutlich besser geeignet. Also ich muss sagen, diese Uhr hat mir sehr gut gefallen. Wäre ich im Privatleben Android-Nutzer, würde ich mir die vielleicht sogar zulegen. Ist auf jeden Fall ein interessantes Produkt, auch wenn es nicht ganz billig ist. Was man noch hätte machen können, dass man für den Preis dann vielleicht auch gleich noch eine Mobilfunkschnittstelle einbaut, die hat es natürlich nicht. Man braucht also immer die Verbindung per Bluetooth oder WLAN, halt dann eben auch mit dem Smartphone. Tja, dann gab es noch eine spannende Sache am Rande der Messe. Ich komme hier in Las Vegas an, steige aus dem Flugzeug aus, schalte das Huawei Mate 20 X5G ein. Da hatte ich die amerikanische T-Mobile Prepaid-Karte eingelegt und was sehe ich am Flughafen mit freudiger Erregung? 5G. Vollausschlag. Mitten im Gebäude. Habe ich so in Deutschland noch nie erlebt. Was sich dann aber im Laufe der Zeit herausgestellt hat, dieses 5G ist gar kein 5G. Es ist wohl so, dass ein Smartphone 5G schon dann anzeigt, wenn die E-Note B, also vom LTE-Netz, signalisiert, ich kann einen 5G-Träger zusätzlich vertragen, dann hast du mehr Kapazität. Ob dieser zusätzliche 5G-Träger tatsächlich vorhanden ist, ist für diese Anzeige völlig irrelevant, was meiner Ansicht nach völliger Wahnsinn ist. Also wie man so eine Anzeige konzipieren kann, weiß ich nicht. Aber es ist tatsächlich so, diese 5G-Anzeige wird auch dann angezeigt, wenn man eigentlich nur LTE-Netz hat. Kann es eigentlich nicht sein, ist aber tatsächlich so, gesehen hier im Netz von T-Mobile US. Was ich mir noch vorstellen kann, T-Mobile US macht 5G auf 600 MHz. T-Mobile US macht auch sehr viel Werbung für 5G. Hier mitten auf der Hauptstraße in Las Vegas. Riesige Werbung für 5G. Von wegen, wir fangen in den großen Städten an, kommen dann in die kleineren Städte und machen das Ganze nationwide. Wie weit die jetzt tatsächlich schon sind, speziell auch hier in Las Vegas, das weiß ich nicht, weil unsere europäischen Telefone können dieses amerikanische 600 MHz Band nicht. Das kennen wir noch aus der Anfangszeit von sogar UMTS. In den USA gab es eine ganz komische UMTS-Kombination, da musste man die Frequenzen um 1750 und ich glaube, es war dann unser Bereich 2100 MHz bündeln. Der eine Bereich war, glaube ich, Uplink, der andere Downlink. Und diese komische Konfiguration konnten auch die wenigsten europäischen Endgeräte. Bei LTE kennen wir es auch. Da liefen auch bei den ersten LTE-Smartphones nur einige Frequenzbereiche. Wir erinnern uns in Deutschland an das iPhone 5. Das konnte kein LTE Band 20. Das heißt, 800 MHz, wo natürlich auch heute noch, vor allem in die Fläche auf dem Land, die meiste LTE-Versorgung stattfindet, da war nicht nutzbar mit dem iPhone 5. Und ähnlich ist es eben jetzt bei den ersten 5G-Geräten. Da ist es noch viel komplexer, weil es noch viel mehr Frequenzbereiche weltweit gibt. Aber eben, wie gesagt, dieser 600 MHz-Bereich, der ist speziell in den USA in Betrieb, der ist bei uns gar nicht nutzbar, weil er auch längerfristig noch vom terrestrischen Fernsehen belegt wird. Tja, unsere Geräte können diesen Frequenzbereich nicht. Es ist durchaus möglich, dass natürlich in Las Vegas tatsächlich T-Mobile 5G verfügbar ist. Und zwar auch dort, wo es angezeigt wird, aber eben nur mit einem amerikanischen Gerät, das eben diese Frequenz auch unterstützt und die entsprechende Kanalbündelung 4G, 5G dann im Endeffekt auch ermöglicht. Ja, das wäre dann vielleicht ein Projekt für die CES 2021, dass man sich mal ein 5G-Gerät besorgt, das dann auch alle amerikanischen Frequenzen kann, so dass man dann wirklich mal testen kann, wie weit geht denn das 5G-Netz von T-Mobile US in der Praxis. Waren spannende Tage, wie immer in Las Vegas. Hat super viel Spaß gemacht. Die Berichterstattung kann man natürlich auch jetzt nochmal nachgucken auf telltarif.de. Die Meldungen sind natürlich alle nach wie vor online. Gibt auch viele, viele Sachen, die ich jetzt gar nicht im Podcast alle erwähnen konnte. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und wie gesagt, die nächste Messe steht schon kurz bevor. Mobile World Congress Ende Februar. Und davor sehen wir ja zum Beispiel noch das Samsung Unpacked Event, wo dann die neuen Geräte von Samsung vorgestellt werden. Das war's für heute im Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcast von telltarif.de. Wer Fragen, Kritik und Anregungen hat, herzlich gerne per E-Mail an die Adresse podcast@telltarif.de. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Markus.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten, vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf telltarif.de.